Im September 2022 wurden zentrale Teile der Nord Stream Pipelines in die Luft gejagt. Sie versorgte Deutschland über ein Jahrzehnt lang mit günstigem Gas aus Russland. Damit ist es jetzt vorbei. Das deutsche Wirtschaftswunder ist Geschichte. Den USA, aber auch der EU war die Pipeline von Anfang an ein Dorn im Auge. Denn sie förderte eine stabile deutsch-russische Wirtschaftsachse. Mit gezielten Sanktionen trieben die USA ab 2019 die Nord Stream AG sukzessiv in den Konkurs. Der Ukraine-Krieg tat sein Übriges. Nord Stream war tot. Doch im Vorjahr, nach dem Amtsantritt von Donald Trump, kam plötzlich Bewegung in die Sache. Die Nord Stream AG lud Investoren zur Sanierung des Projektes ein. Der US-Investor David Lynch, ein guter Freund von Trump, will die sanktionierte Infrastruktur übernehmen. Begründung: Ein US-Kauf würde die Pipeline derussifizieren und eine Inbetriebnahme ermöglichen. Seither laufen Schattengespräche zwischen den USA und Russland. Beide Seiten haben Interesse an einer Reaktivierung der Pipeline. Die USA, weil sie damit Zugriff auf den europäischen Energiemarkt hätten. Russland, weil es mit einer Aufhebung der Sanktionen rechnet und wieder Gas verkaufen kann, wenn auch unter Kontrolle der USA. Deutschland verharrt in Schockstarre. Brüssel sieht seinen grünen Deal gefährdet und befürchtet eine Spaltung der EU. Trump wäre der lachende Dritte, der mit Nord Stream einen Supertrumpf in der Hand hätte. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat spannende Fakten zusammengetragen. Grüß dich, Cornelia.
Grüß dich, Nathalie.
Im September 22 gab es einen Anschlag auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee. Könntest du für unsere Zuseher noch einmal kurz zusammenfassen, was damals passiert ist?
Ja, dieser Anschlag, es war ganz klar ein Anschlag, ist 7 Monate passiert nach dem Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts. Wobei bekannt ist, dass die CIA Deutschland schon Monate davor gewarnt hat und mitgeteilt hat, dass da etwas im Gang ist und ein Anschlag möglicherweise geplant wird. Es war eine massive Unterwassersprengung in der Ostsee, im deutschen Teil. Und man muss sagen, die Geschichte, die dann als Narrativ in die Welt gesetzt wurde, dass hier eine Gruppe von 6 Ukrainern mit einem Segelschiff angetanzt gekommen ist und dann runtertauchte mit ein paar Sprengstoffsätzen und das Ganze in die Luft geblasen hat, ist natürlich offensichtlich im Grunde lächerlich. Denn sowas kann man nur geplant, strategisch und in Absprache mit anderen Gruppen machen, denn dieser Teil der Ostsee ist schwer überwacht. Es müsste aufgefallen sein. Und bis heute hat man 2 Ukrainer aus dieser Gruppe von angeblich 6 festgenommen, beziehungsweise einer landete in Italien, der ist dann nach Deutschland ausgeliefert worden, einer in Polen. Polen hat diese Person freigelassen und nicht an Deutschland ausgeliefert. Und man hört nichts mehr. Die Dänen haben die Untersuchungen eingestellt, sind auch nicht so betroffen davon. Das Schockierende ist, dass Deutschland dazu schweigt, obwohl es eine Kerninfrastruktur betroffen hat, die das deutsche Wirtschaftswunder eigentlich ermöglicht hat. Und die EU hat wahrscheinlich kein Interesse daran, weil der grüne Deal hat Vorrang, da zählt die Ideologie.
Die Sprengung hat ja den einen genützt und den anderen massiv geschadet. Wer ist denn davon konkret wie betroffen?
Es gibt Gewinner und Verlierer, manche mehr oder weniger. Der große Gewinner ist eigentlich die USA. Die Ukraine hat nicht viel verloren. Die hat jetzt ein Druckmittel in der Hand, weil sie, wie man sieht, auch gegenüber mit der Druzhba-Pipeline, was hier abgeht zwischen Ungarn, Slowakei und Tschechien, wo man einfach sagt, da gibt es ein Problem, wir können das nicht warten, ihr kriegt deshalb kein Gas. Für die Ukraine bedeutet es die dauerhafte Kappung der direkten Energieverbindung zwischen Deutschland und Russland. Russland ist der große Feind. Also wenn man Russland schaden kann, ist es gut, aber man schadet auch Deutschland. Ukraine kassiert Transitgebühren und die USA arbeitet seit Beginn des Baus von Nord Stream 2 gegen diese Pipeline. Trump hat das auch schon klar gemacht, dass er diese Pipeline nicht will. Er hat damals mit Angela Merkel ziemlich Klartext gesprochen. Die USA sind jetzt wichtigster Lieferant von Flüssiggas nach Europa, aber auch Deutschland insbesondere und hat sich damit langfristig Absatzmärkte gesichert und auch irgendwo die Kontrolle über den europäischen Energiemarkt. Und Russland hat Gazprom mehr oder weniger ist in den Sand gesetzt, ist jetzt ein insolventer russischer Konzern mit Sitz in der Schweiz und hat natürlich auch einen wichtigen Exportmarkt verloren, verliert Deviseneinnahmen. Und Deutschland ist der größte Verlierer. Und aus meinen Recherchen heraus entnehme ich dem auch, dass eigentliches Ziel Deutschland war. Deutschland ist wie immer in der Geschichte Europas der Angriffspunkt. Man muss dieses Land in Schach halten. Deutschland hat seit Ende 22 kein russisches Gas mehr. Nord Stream war das Rückgrat der deutschen Energieversorgung und deckte über 50% des deutschen Gasbedarfs ab. Der war der Industriemotor, war der Wirtschaftsmotor. Hausheizungen haben fast zu 50% russisches Gas verwendet. Und es gab natürlich eine relativ stabile Handelsbeziehung zwischen Russland und Deutschland. Das war besonders die Achse unter Schröder-Putin sehr gut. Und außerdem hatte Deutschland einen Bypassing-Effekt mit Nord Stream, weil es keine Transitgebühren an Transitländer wie Ukraine und Polen zahlen musste. Und Deutschland war außerdem das zentrale Gasdrehkreuz für Westeuropa.
Also du sagst es ja, Deutschland ist der größte Verlierer. Hast du dazu noch ein paar Zahlen?
Ja, die sind erdrückend. Nord Stream 1 wurde gebaut 2010 bis 2012. Da war in den USA Präsident Obama. Und wer waren die Eigentümer? Konzern war Gazprom zu 51% und dann gab es noch Finanzinvestoren, wobei zwei deutsche Konzerne und dann auch französische und niederländische dabei waren. Und diese Pipeline wurde eben unter dem damaligen Bundeskanzler SPD Schröder gebaut, in Kooperation mit Putin, hat gekostet 7,4 Milliarden Euro und lieferte im Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Gas durch die beiden Stränge nach Deutschland. Nord Stream 2 hat gekostet 9,5 bis 11 Milliarden Euro. Gazprom ist Besitzer, übernahm 50% der Baukosten. 5 europäische Partner waren als Finanzpartner dabei. Deutschland war es die Wintershell DEA mit der Mutter BASF, musste 1 Milliarde abschreiben deshalb. Uniper auch knapp 1 Milliarde. Uniper ist dann bankrott gegangen und musste vom deutschen Staat aufgefangen werden. Und dann gab es noch beteiligte Unternehmen aus Großbritannien, Frankreich und Niederlande, die in Summe 50% der Baukosten mittrugen und damit auch abschreiben mussten. Dazu kommen Kosten der Anbindung an das deutsche Gasnetz. Das waren Megakosten, weitere Milliarden. Was ist passiert? Die wurden dann über die Netzentgelte an die einzelnen Konsumenten weiterverrechnet. Das heißt, das Gas wurde extrem teuer in Deutschland. Und diese Pipelines, also diese Infrastruktur, die die Deutschen gebaut haben, sind auch schon ausgerichtet auf den Wasserstofftransport. Deutschland musste bauen in Windeseile neue LNG-Terminals, also für Flüssiggas. Und da wurden anfangs 3 Milliarden Euro veranschlagt. Und das geht aber jetzt an die 10 Milliarden bis 2038 sind dafür veranschlagt, weil ein beschleunigter Bau beauftragt wurde, was heißt, also das kostet natürlich mehr. Dann wurden schwimmende Terminals gebaut und fixe Terminals. Die kosten, die fixen ungefähr 11 Milliarden. Und dazu kommen weitere hunderte Millionen an Betriebskosten für das Chartern der Schiffe, für langfristige Verträge. Und das LNG ist sehr teuer aus den USA, aber es kommt natürlich vorwiegend auch aus Norwegen und Belgien und hat aber 15% weniger Energiegehalt, weil durch die Verflüssigung sehr viel Energie verloren geht. Und wie gesagt, ganz zu schweigen von den Heizkosten, die die Deutschen tragen mussten. Also das ist ein Milliardenverlustgeschäft für die Deutschen, das heute noch anhält.
Die USA haben Nord Stream maßgeblich in den Ruin sanktioniert. Und jetzt wollen sie die Pipeline kaufen. Fast könnte man dahinter Kalkül vermuten. Ist das so?
Naja, schon, weil Gazprom ist jetzt insolvent, hat noch ein bisschen gestundet bekommen von den Konkursbehörden in der Schweiz und sucht jetzt Investoren. Und da gibt es schon einen Investor, der David Lynch, ein Freund von Trump, der will das ganze Werk billiger aus der Konkursmasse kaufen. Also das ist kein schlechter Deal. Trump hat sich immer damit gerühmt, dass er Nord Stream beendet hat. Er hat auch Merkel klar gemacht damals, der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, so geht das nicht. Es kann nicht sein, dass die USA für die Verteidigung Europas und Deutschlands Steuergeld ausgeben und dafür bereichert aber der deutsche Staat die Russen, weil sie Gas von Russland kaufen. Also er hat das ziemlich klargestellt. Und es gab ja schon vorher Sanktionen, die ab der Krim-Annexion durch Russland von der EU in Gang gesetzt wurden. Es ist auf jeden Fall, der Baubeginn war 2018 und ab da wurde der Bau schon torpediert. 2021 fertiggestellt, 2022 war dann Sense, weil im Februar ist der Russland-Ukraine-Konflikt ausgebrochen und im Herbst wurde die Pipeline in die Luft gesprengt. Und sie gehört zu 100% wieder Gazprom. Betreibergesellschaft ist die Nord Stream 2 AG. Und interessant ist auch, dass die Reparaturkosten würden übrigens 500 Millionen Euro ausmachen. Und es ist interessant, dass das Interesse an Nord Stream seit Trumps Amtsantritt da war, weil Biden hat daran kein Interesse gehabt. Und dieser David Lynch hat ja unter Biden einen Lizenzantrag gestellt, 2024, für Verhandlungen mit Gazprom, obwohl das ein sanktioniertes Unternehmen ist, um hier Bewegung in die Nord Stream-Sache zu bringen. Biden hat das abgelehnt. Und David Lynch hat jetzt wieder unter Trump einen neuen Lizenzantrag gestellt, hat die Rückendeckung von Trump. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut durchkommt. Lynch hat sich auch mit deutschen Beamten im Wirtschaftsministerium schon getroffen, voriges Jahr. Und da waren auch Vertreter der Industrie dabei, die Chefs der Industrie. Und ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht bald ein Konflikt auftauchen wird zwischen der Industrie und der Politik der Deutschen, weil die Industrie natürlich sich freuen würde, wieder billiges Russlandgas zu bekommen. Das ist ihnen egal, ob das jetzt die USA kontrollieren oder Russland.
Was sagt eigentlich Russland zu dem Vorhaben?
Russland hatte bis 2024 eine klare Position. Nein, Nord Stream, USA geht gar nicht. Im März 2025 hat dann der Außenminister Sergei Lavrov offen gesagt, es gibt Gespräche über die Pipelines mit den USA. Das war unter Trump. Bedingungen Russlands für diesen Deal. Ein Verkauf geht nur dann, wenn garantiert ist, ein physischer Gastransport und eine dauerhaft rechtliche Sicherheit von Sanktionen und eine souveräne Infrastruktur, weil die Pipeline gilt ja als russisches Eigentum. Und dazu kommt noch, man könnte den Verkauf der Pipeline zum Kern machen für die Gespräche, Friedensgespräche Ukraine-Russland, wo man dann der Russland Zugeständnisse machen müsste. Und es gab eben schon verschiedene Treffen im Hintergrund. Wer sind die Akteure? Der US-Sondergesandte Richard Grenell, der ist ein Vertrauter von Trump. Und der Ex-Gazprom-Manager Matthias Warnig, die haben das eingefädelt. Und es gibt eben in den Delegationen USA, Russland immer wieder Gespräche dazu. Inhalt der Gespräche, eine Derussifizierung. Wobei US-Unternehmen als Zwischenhändler fungieren würden. Warum Derussifizierung? Weil mit Gazprom als Eigentümer geht gar nichts. Da gibt es eine Brandmauer von EU-Vorschriften dagegen. Der Clou für Washington wäre, Trump würde die volle Kontrolle über den Gashahn in Europa haben und würde vielleicht noch einen Deal aushandeln mit den Russland, mit den Russen, der für ihn vorteilhaft, und Deutschland und die EU sind geknebelt in dem Wohlwollen oder in der Abneigung Trumps. Ja, und Argumente dagegen für Russland. Russland würde die geopolitische Hebelwirkung verlieren, wenn die USA Eigentümer sind. Und eine Abhängigkeit von US-Entscheidungen natürlich. Und es ist natürlich so, dass die Gefahr besteht, oder wahrscheinlich wird Trump das auch tun, er kauft das Gas von Russland relativ günstig und verkauft es dann teuer an Europa weiter, was aber den Russen ziemlich egal ist. Aber auch intern, innenpolitisch für Putin könnte das eine Art Gesichtsverlust sein, wenn er praktisch Gazprom, eine Infrastruktur von Gazprom an die USA verkauft.
Brüssel und Deutschland haben eine juristische Brandmauer gegen die Übernahmepläne der USA errichtet. Wie und warum?
Ja, die EU sieht natürlich den Kauf durch die USA als Gefahr für die Energiesouveränität, was absolut lächerlich ist, weil die EU hat sich ja bereits in die Abhängigkeit der USA begeben über die Flüssiggasimporte, auch mit einem Handelsvertrag, den die Frau von der Leyen voriges Jahr mit Trump in Schottland ausgemacht hat. Sie hat durch gezielte Finanz- und Transaktionsverbote einen Schutzwall errichtet, der eine Inbetriebnahme von Nord Stream de facto unmöglich macht. Und vor allem im 18. Sanktionspaket vom Vorjahr war dieses Transaktionsverbot drinnen. Das besagt, dass es Unternehmen, EU-Unternehmen untersagt ist, jegliche Dienstleistungen, Finanzierungen oder technische Unterstützung für den Betrieb oder die Wartung dieser Pipelines zu kooperieren. Und dann gibt es noch die Gasrichtlinie, wo der Netzbetrieb von der Gaslieferung getrennt ist. Das heißt also, man kann natürlich Gas liefern, aber ich brauche ja auch das Netz und die Leitungen. Und da entscheidet Deutschland, aber auch natürlich die EU. Und die EU hat sich ja selber einzementiert, weil sie einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis April 2027 festgeschrieben hat. Deutschland hat wahrscheinlich unter Druck der EU, anders kann ich mir das nicht vorstellen, die Lex Nord Stream praktisch auf die Beine gestellt, ein speziell auf diese Situation hingeschnittenes Gesetzespaket. Es gibt hier ein neues Außenwirtschaftsgesetz gegen die Übernahme einer kritischen Infrastruktur durch beliebige ausländische Investoren. Auch USA ist damit gemeint. Dann gibt es bei der Anlagenprüfung eine Änderung. Es geht hier nicht darum, ob der Käufer vertrauenswürdig ist, sondern ob der Betrieb durch diesen Investor ein Sicherheitsrisiko ist. Da geht es eben mit dem Argument öffentliche Ordnung und Sicherheit. Der Besitzer wäre dann zwar die USA, aber das Gas kommt immer noch aus Russland und Gas könnte zur Waffe werden, heißt es. Und damit nicht diese wichtige Infrastruktur in die Hände kommt, gibt es also noch eine ganze Reihe von Subgesetzen. Im Grunde argumentiert Deutschland genauso wie die USA, nämlich mit der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit. Die USA macht mit diesem Argument, nämlich chinesische Investitionen in den USA, schwierig.
Aber mit dem Nein von Brüssel und Deutschland ist das Projekt faktisch eingefroren. Wehrt sich die Nord Stream AG dagegen?
Ja, sie wehrt sich seit letzten Oktober. Publik wurde das erst jetzt im Jänner. Und zwar richtet sich die Gegenwehr von Nord Stream AG gegen das 18. Sanktionspaket vom vorigen Jahr. Der zentrale Streitpunkt ist eben dieses vollständige Transaktionsverbot, da es das EU-Unternehmen verbietet, irgendwie in Zusammenhang mit diesen Pipelines etwas zu tun. Nord Stream sagt, das ist ein Eingriff in die Eigentumsrechte. Diese Sanktionen sind wie eine kalte Enteignung. Und man kann also nämlich deshalb die wirtschaftliche Nutzung und die physische Erhaltung nicht gewährleisten. Es ist außerdem eine Gefahr für die Sicherheit, denn wenn die Wartung verboten wird, es könnte auch ökologische Probleme geben durch ein Leck oder was immer. Und sie sagen, es ist eine Diskriminierung, weil das ganz spezifische Regeln sind, die für Nord Stream 1 und 2 gelten, also maßgeschneidert auf diesen Fall. Und diese neue Klage ist nur ein Teil eines langjährigen juristischen Kampfes, weil Nord Stream AG hat auch gegen diese neue Gasrichtlinie schon Einspruch erhoben mit dem Argument, dass die EU Binnenmarktregeln auf Pipelines aus Drittstaaten anwende. Das ist übrigens auch immer wieder ein Streitpunkt zwischen USA und EU, weil die USA auch sagen, die Binnenmarktregeln sollen für den Binnenmarkt gelten und nicht für Drittstaaten, was aber die EU so macht. Und parallel dazu gibt es Schadenersatz, Schiedsverfahren und die Betreibergesellschaft will 8 Milliarden US-Dollar Schadenersatz von der EU. Und die EU-Kommission bleibt davon unbeeindruckt und will ihre Gesetze aufrechthalten.
Wer entscheidet denn über eine Wiederaufnahme und welche Bedingungen müssten dafür erfüllt sein?
Russland muss einem Verkauf zustimmen, das ist klar. Gazprom, die Nord Stream 2 AG ist zu 100% im Besitz von Gazprom. Die Bedingungen habe ich schon erwähnt, was Russland will. Kernpunkt ist Deutschland auch als Anlandestaat, weil die Pipelines in Deutschland anlanden. Und Deutschland entscheidet über eine Betriebserlaubnis und die Zertifizierung. Die wurde ja ausgesetzt, als der Ukraine-Russland-Konflikt ausgebrochen ist, schon vorher. Und ohne diese Genehmigungen darf kein Gas in das deutsche Netz fließen. Der US-Erwerb ohne diese Erlaubnis wäre dann völlig wertlos. Und die USA können das aber mit Druck gegen die EU und gegen Deutschland natürlich aufweichen. Insbesondere ist Europa jetzt abhängig von der Flüssiggaslieferung. Und die USA müssten Deutschland überreden, nicht zwingen. Also Zwang wäre hier der falsche Weg, durch Druckmittel und Anreize für eine politische Kehrtwende in Berlin. Und Trump will hier eine neue politische Realität schaffen. Derussifizierung wird als politischer Ausweg gesagt. Und die Erzählung ändert sich dann. Dann kann auch Merz sein Gesicht wahren und die EU das Gesicht, wobei die EU da ein anderer Punkt ist mit ihrem Green Deal und so weiter. Und das Argument ist natürlich auch die hohen Energiekosten für die Industrie. Deutschland Wirtschaft ist bekanntlich mehr oder weniger am Boden, vor allem wegen der hohen Energiepreise. Würde dieser Deal durchgehen, dann kann auch die deutsche Wirtschaft wieder aufatmen. Das wäre im Interesse Deutschlands. Umso interessanter ist es, dass Bundeskanzler Merz hier seine Ohren zumacht, ganz offiziell gesagt hat, Nord Stream wird nie in Betrieb gehen. Ich nehme an, er hat entweder einen Maulkorb von der EU bekommen oder er hat auch selbst Interesse daran, sein eigenes Land zu ruinieren, so traurig es ist. Die EU-Kommission hat rechtlich den Sack zugemacht, weil ein Comeback von Nord Stream ist nicht in ihrem Interesse. Aber wie gesagt, da hat die USA schon noch ein paar Trümpfe in der Hand.
Ja, und welche Gründe könnten die USA haben, sich jetzt Nord Stream anzueignen? Sie könnten das Projekt auch einfach ruhen lassen. Es ist ohnehin weggesprengt.
Ja, das ist richtig. Ich habe auch das in meinen Recherchen hinterfragt und bin dann zu einem Bild gekommen, dass also eine sehr raffinierte Strategie hier dahinter liegt. Trump will neue Machtverhältnisse schaffen, das ist klar. Seit 2025 kommt diese Nord Stream-Geschichte in Bewegung mit einem Investor, der hier wohlwollend Gazprom vielleicht retten möchte. Und in den USA gibt es ja zwei Lager. Pro für eine US-kontrollierte Pipeline, weil es ein strategisches Druckmittel ist in den Verhandlungen Russland-Ukraine und auch die USA den Energiemarkt in Europa kontrolliert. Contra, da ist zum Beispiel Außenminister Rubio. Er sagt, billiges russisches Gas gefährde die Wettbewerbsfähigkeit von US-Gas, wo er ja nicht Unrecht hat. Aktueller Stand ist, Deutschland und die EU betrachten die Pipeline als politisch tot. Die aktuellen Führungen haben kein Interesse an einer Wiederbelebung. Und was ist der aktuelle Stand? Die USA haben ja, Trump hat im Vorjahr ja schon eine Annäherung mit Russland erreicht. Er hat sich mit Putin in Alaska getroffen, wo auch im Hintergrund ganz bestimmt diese Dinge schon angesprochen wurden. Und Nord Stream wäre deshalb interessant für Trump unter mehreren Gesichtspunkten. Ein schwaches Deutschland hilft der USA nicht. Trump geht davon aus, dass in den nächsten Jahren in Europa rechte patriotische Regierungen an die Macht kommen, die er auch ganz offen unterstützt, wie er schon gesagt hat, mit Thinktanks und Veranstaltungen und so weiter und so weiter. Und das birgt aber eine Gefahr. Diese patriotischen Kräfte in Europa sind zum Großteil auch sogenannte Souveränisten. Das heißt, die streben ein Europa an, das weder von den USA abhängig noch von Russland, sondern eigenständig. Und das würde Trump auch nicht ins Geschäft passen.
Dazu kommt noch, dass die Patrioten, viele Patrioten, einen ganz guten Draht zu Putin haben und Nord Stream selbst mit Russland reaktivieren könnten. Und dann wäre die USA draußen.
Das heißt, er muss, die EU sollte sie nach rechts rücken und vor allem Deutschland in Schach halten. Und das kann er machen, wenn er praktisch Nord Stream kontrolliert, über ein Konsortium sich aneignet und er bestimmt, zu welchem Preis die Gaslieferungen nach Deutschland und irgendwo auch nach Europa kommen, weil er wahrscheinlich dem Frieden nicht traut. Er ist für eine rechtsgeführte EU, aber wie gesagt, das könnte auch zu einem Bumerang werden für ihn. Die Isolierung Deutschlands ist im Grunde immer noch das Ziel der USA, nämlich von einer Achse mit Russland, weil könnte nichts Schlimmeres passieren für die USA, wenn Deutschland und Russland eine gute, stabile, zumindest handelspolitische Achse hätten. Da geht es um Rohstoffe, da geht es um billige Energie. dann würde die USA schwach dastehen. Und das will auch Trump nicht. Und ich glaube, dass er hier mit der Zuckerbrot-Peitsche-Methode den Russen sagt, wir heben auch die Sanktionen gegen euch auf, wenn ihr diesem Deal zustimmt. Wir werden das irgendwie machen mit diesem Konsortium, wo ihr vielleicht auch was mitzureden habt, aber halt nicht so offiziell. Und der deutschen Industrie und der europäischen oder deutschen Industrie macht das schmackhaft. Ihr werdet dann günstiges Gas wieder bekommen und eure Wirtschaft wird wieder florieren. Die Frage ist, welche Rolle hier Merz spielt. Und das wird sich jetzt in den nächsten Jahren erweisen.
Cornelia, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.